Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Ja, servus Jan.
Wir möchten heute mal wieder uns einem Philosophen widmen, den du auch schon sehr häufig zitiert hast. Es geht um Patanjali. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, denn ich habe Patanjali gehört oder Patanjali. Bin gespannt, wie du dazu sagst. Jedenfalls ist das letztlich, sagt man dann immer, der Erfinder oder der Erschaffer der Yoga-Sutren. Ich habe jetzt aber in der Recherche gelernt, es ist gar nicht so klar, ob es wirklich den einen Patanjali gab oder ob das sozusagen der Begriff ist für alles das, was unter diesen Yoga-Sutren zusammengestellt wurde, ob er wirklich lebte oder, da kannst du vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen ausführen. Aber zum Einstieg und damit wir reinkommen in diese Yoga-Philosophie, in den ethischen Part der Yoga-Philosophie, würde ich dich bitten, mit deinen Top 3 Patanjali Zitaten einzusteigen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne, aber welche würdest du jetzt mal hervorheben, welche drei?
Ja, erst einmal, dass er überhaupt den Yoga ganz am Anfang in der zweiten Sutra vom ersten Teil, sind vier Teile, nennt, und das ist so der Kernsatz seiner Philosophie. Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen. Dann ruht der Sehende in seiner Wesensidentität. Also dann kommen wir zu uns. Das ist eine sehr schöne Umschreibung. Im Indischen sind da, glaube ich, im Sanskrit sind da nur drei Worte da. Aber das ist so schön. Das kennen wir ja auch aus der Meditation. Konzentration auf einen Gegenstand, zur Ruhe kommen, damit unser Gehirn das Plappern aufhört und diese Ruhe durchströmt unseren Körper, macht unseren Atem ruhig, zentriert uns, konzentriert uns, und da begreifen wir unsere Mitte. Bei Patanjali natürlich sehr philosophisch oder indisch, sagen wir mal, überhöht oder idealisiert. Also er meint damit nicht einfach so, dass wir da dann Ruhe empfinden und vielleicht weniger denken oder vielleicht die Gedanken ganz verschwinden, ist mir auch noch nie gelungen, sondern er meint damit nach richtig Samadhi, Erleuchtung, Erleuchtungszustand. Das heißt, du kommst in eine andere Bewusstseinsdimension, die nichts mit der Weltverhaftung zu tun hat, nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Wir knüpfen an, so die Vorstellung, nicht nur im Yoga, sondern auch bei Buddha oder auch in den Upanishaden, zu seinem eigenen innersten Wesenskern zu kommen. Das ist der göttliche Funke, der Gott in dir oder die Buddha-Natur. Dann knüpft man an eine Bewusstseinsebene oder an eine Dimension des Seins, die mit unserem weltlichen Sein nichts zu tun hat. Das sagt er auch, müssen wir durch Übung und Loslassen, da müssen wir hinkommen. Und das ist sehr schwer, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Man kann es vielleicht umschreiben, man muss es erfahren. Also das ist dann so, dass ein Bewusstseinszustand, wo man so anknüpft, wo man plötzlich sieht, man ist mit allem verbunden, man ist eins mit allem. Es gibt gar nicht ich, du, es gibt gar nicht so die Welt, wie wir sie wahrnehmen. Die wahre Wirklichkeit ist woanders. Da knüpft man an, da kommt man rein durch die Versenkung, erlebt Glückseligkeit, die höchste Freude. Also wir haben hier bei Patanjali auch eine Glückslehre, mal abgesehen von einer Ethik. Es ist ohnehin der philosophische Yoga, den wir hier besprechen. Es gibt dann einen religiösen Yoga, es gibt natürlich die Körperübung, Hatha Yoga, das sind so vielleicht die drei großen Linien. Patanjali ist vor allen Dingen philosophisches Yoga, und ja, dieses andere Bewusstsein hat mit Erkennen zu tun. Wir werden dann klar wie ein Kristall und sehen die Dinge so, wie sie wirklich sind. Sehen uns oder den Denkenden, den Erkennenden so, wie er wirklich ist und wie die Welt ist. So die Vorstellung davon. Ich finde es wichtig, diese Konzentration auf das eine oder dieses zur Ruhe kommen der Gedanken, unabhängig davon, ob man zur Erleuchtung kommt. Ich denke, da kommen die wenigsten hin. Ist es eine sehr schöne Sammlung, sehr schönes in sich zurückkehren, sehr schönes Gefühl von einem selbst, vielleicht auch von der Verbundenheit mit der Welt, Es macht einen sehr ruhig, wenn man es regelmäßig praktiziert, gibt einem die Kraft, auch die Herausforderungen des Lebens zu bestehen und auch gut darauf zu antworten und, finde ich, auch eine Möglichkeit, zu seinem Lebensglück zu kommen.
Also das heißt, das war jetzt eine von 195 Sutren, die du da jetzt zitiert hast, ne? Also das Werk von Patanjali umfasst eben diese 195 Sutras. Ich glaube, das ist die korrekte Mehrzahl, wie auch immer. Jedenfalls Sutras. Und das sind wiederum, also das, was du zitiert hast, waren jetzt dann fast schon eine Interpretation, weil so wie ich es verstanden habe, sind es immer nur so ganz kurze Schlagworte, die er uns vermacht hat.
Ja, diese, das sind nur drei indische Worte. Da steht wahrscheinlich geistig die Aktivität. Da steht Ruhe oder steht zur Ruhe kommen. Das ist es dann. Mehr steht da nicht. Ja, die sind sehr kurz. Also du sagst 195 sind es. Das sind immer ein paar Worte nur. Maximal ein Satz. Und wenn man das so runterschreibt, sind es vielleicht 8 Seiten. 10 Seiten. Aber sie stecken voll großer Weisheit, aber die natürlich auch auslegungsbedürftig ist. Und die Übersetzungen weichen auch sehr stark voneinander ab, weil auch da das gleiche Problem ist, den zeitlichen Abstand zu überbrücken und zu erfüllen und herauszubekommen, was die Worte damals bedeutet hatten, welchen Bedeutungshof sie hatten, ist nicht so ganz einfach. Aber vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Man sagt, genau, man weiß nicht genau, wer das war, Patanjali. Es gibt einen Grammatiker, von dem man weiß, der hieß Patanjali. Vielleicht ist es derselbe. Vielleicht ist es aber auch ein anderer. Etwa, man datiert sie zwischen 200 vor Christus und 200 nach Christus. Also sehr alte Texte, aber eben nach den Upanishaden, den Weisheitsteil der altindischen Veden und davon auch stark beeinflusst, nach Buddha. Und ich finde, auch da gibt es Parallelen oder auffällige Übereinstimmungen. Wir wissen nichts über ihn, das steht fest. Also, und wir wissen nicht mal, ob er existiert hat und wer es war, ob es dieser Grammatiker war oder ein anderer, aber wird heute noch verehrt. Man kann, finde ich, davon ausgehen, dass das vielleicht keine Kompilation ist, die von verschiedenen Menschen zusammengetragen worden sind, diese Yoga-Sitten, sondern dass es da tatsächlich einen Autor oder eine Autorin gegeben hat für diese. Aber auch das weiß man im Grunde nicht. Spielt, denke ich, für die, das ist eine Frage der Wissenschaft, für die eigene Persönlichkeitsbildung oder für die Beschäftigung mit den Sutren spielt das überhaupt keine Rolle. Sie kann man nur als einen Weisheitstext annehmen. Egal, wer den geschrieben hat, und wenn wir nichts über ihn wissen und nicht von der Person her interpretieren können, dann interpretieren wir eben die Worte, die da stehen, und den ganzen Text und vielleicht den Kontext, die indische Philosophie im Allgemeinen, weil es da sehr viele Anknüpfungspunkte zu den anderen Weisheitstexten aus dem alten Indien gibt, und dann kann man damit viel, viel anfangen.
Dann kommen wir doch mal zur Nummer 2 oder deiner Nummer 2 von Patanjali.
Direkt danach kommt das zur Ruhe kommen der seelisch-geistigen Vorgänge erlangt man durch Übung und Loslösung. Erstens freut es mich, Übung finden wir in allen Weisheitslehren, also Transformation, Persönlichkeitsentwicklung hat Einsicht zur Grundlage, aber dann einen Übungsprozess, das heißt, man sollte sich verändern. Wenn ich mich nicht verändere, wenn ich mich nicht weiterentwickle, verändert sich nichts, und in diesem Übung ist genau das gemeint, dass man dass es nicht vom Himmel fällt, sondern dass ich etwas dafür tun muss und dass es so eine Übungspraxis ist, die Versenkung. Also diese Erleuchtung auch nach Patanjali, die fällt nicht vom Himmel, die kriege ich auch nicht beim ersten Mal, sondern durch jahrelanges Meditieren, sich versenken, komme ich vielleicht in den Zustand. Aber es gilt für jede Transformation zum Besseren hin, für jedes Lernen, für jedes Abgewöhnen von schädlichen Prägungen, Mustern, Vorstellungen, die man hat, die jeder mit sich rumträgt, ist immer eine Übung Voraussetzung. Die sind im Gehirn abgelagert, das sind neuronale Verbindungen, die muss ich überschreiben mit anderen neuronalen Verbindungen, mit neuen Mustern, die dann in bestimmten Situationen angetriggert werden und die mir ein besseres Gefühl machen als vielleicht solche Muster, die belastender Art sind, die Ängste hervorrufen etc. Also das ist, so ist jede Persönlichkeitsentwicklung, jedes Lernen beruht darauf, so lange zu üben, bis sich im Gehirn etwas dauerhaft verändert hat, nachhaltig. Das finde ich gut. Und Loslösung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil eben in der Philosophie des Yogas. Die sagten also, alle unser weltlicher Bezug, unsere Identifikation mit unseren eigenen Gedanken, mit Gegenständen, mit Zielen in der Welt, Besitz, Ansehen, Ehre, Ruhm, Familie, Körpergesundheit, all das sind Identifizierungen mit äußeren Dingen. Das sind alles, betrifft alles den Menschen in der Welt. Und er meint, dieses Anrühren dieses tiefsten Kerns in einen, den, des göttlichen Funken in einen, der setzt voraus, dass ich mich davon loslöse. Also, dass ich, ja, man könnte, da ist dann die berühmte indische Weltflucht, wenn man es zu Ende denkt, dass ich das relativiere, dass ich das nicht für die wahre Wirklichkeit nehme, dass ich davon in Distanz trete. Sagen wir mal, wenn wir kein Yogi werden, wenn wir nicht zur Erleuchtung kommen, mindestens ist wahr daran, dass wir da ein bisschen in unserem Weltbezug, dass wir den relativieren, tut uns gut. Dass wir das, was wir da täglich machen, was wir anstreben, dass das nur eine relative Bedeutung, einen relativen Wert hat. Und der eigentliche Wert in uns selbst, in unserem Verhältnis, das wir zu uns selbst aufbauen, das, darin liegt unser Glück und darin liegt der eigentliche Wert des Lebens oder die Wahrheit, könnte man sagen, oder Authentizität, die Wahrhaftigkeit der Person, und dass man sich darauf konzentriert und alles Weltliche so relativiert. Erstmal hänge ich dann nicht an den Zufälligkeiten, die da im Außen, ob es mir gelingt oder nicht. Ich entwickle nicht so viel Ängste und Fürchtungen, weil ich weiß, das ist alles nur von relativen Wert. Ich muss mich da nicht ärgern, wenn da ein Plan, den ich im Weltlichen habe, nicht gelingt. All das ist sehr, sehr nützlich, und das finden wir auch in allen Weisheitslehren, nicht nur in der yogischen Philosophie. Und das meint er mit Loslösung. Loslösung muss man üben. Man muss also alle seine Bezüge, selbst wenn man von morgens bis abends, wie ich, arbeitet und gerne arbeitet und natürlich auch Ziele hat, aber immer in Distanz dazu bleiben. Das ist das. Es gibt ein Kraft und Ruhe, dann auch wirklich viel zu erreichen. Aber das Bewusstsein, es muss auch nicht sein. Es kann auch anders gehen. Diese Freiheit, diese Unabhängigkeit vom Äußeren, und er nennt das Loslösung. Das ist überhaupt nur der bei ihm ganz radikal, ist die einzige Möglichkeit überhaupt, zu deinem innersten Wesenskern vorzudringen und die Wahrheit zu erkennen, klar werden wie ein Kristall, und dann auch die große Glückseligkeit. Es ist eine Glückslehre, die größte Freude zu erlangen, eben in dieser Versenkung, in diesem Samadhi, in diesem Anknüpfen an jenen überirdischen Bewusstseinszustand, in dem wir nochmal ganz anders auf unser Sein und auf die Welt schauen.
Ist denn dieser achtgliedrige Pfad des Yoga, Ashtanga-Yoga, ist das denn dann so eine Art Werkzeug, um da hinzukommen, oder so eine Art Brücke, um diesen Richtig. Zustand zu erreichen?
Richtig. Das Schöne an Patanjali ist, dass er an dieses philosophische Konzept der Erleuchtung, dass er dabei nicht stehen bleibt, sondern dass er dann den Übungsweg quasi auch näher beschreibt. Und da kommt dann eine ganze praktische Ethik, also ein richtiges ethisches System, könnte man sagen, oder jedenfalls Grundkategorien des rechten Denkens, rechten Verhaltens, kommen da zur Geltung. Das ist der achtgliedrige Pfad, aber er beschreibt auch das, worunter die Menschen leiden. Und auch Yoga, der Yoga-Weg ist, von diesem Leiden wegzukommen, hin zum Glück. Und das heißt, gleichzeitig sich mit den Leiden, menschlichen Leiden auseinanderzusetzen, die Psychologie dahinter zu verstehen, um sich davon zu distanzieren, um sich davon auch loszulösen. Und das ist dann der achtgliedrige Pfad des Yogas, ist dann so eine, ist dann eine klare, ja, eine Ethik, finden wir. Innere und äußere Disziplin. Zur äußeren Disziplin gehört etwa Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, ein reiner Lebenswandel, so heißt das, also von schlechten, selbst- oder fremdschädigen Motiven befreiter Lebenswandel. Innere Disziplin ist, die Reinheit in mir zu finden, innere Ruhe, Askese, also unsere Selbstbeherrschung, sagen wir mal. Und da fällt auch das Studium von Weisheitstexten. Also da wird's dann wieder weltlich. Also das kennt er auch. Oder eben Hingabe an Gott, wir können sagen, Hingabe an etwas Höheres oder akzeptieren, dass es im Leben etwas Höheres gibt, das größer ist als wir. Das gehört zur inneren Disziplin. Aber, dann Atemregelungen, Körperhaltungen heißt es, oder Körperübungen gehören zum achtgliedrigen Pfad, Zurückhalten der Sinne, also dass wir uns nicht unsere Sinne und die dadurch ausgelösten Begierden hingeben, sondern dass wir da im Self-Restraint machen, also mit unseren Bedürfnissen und Begierden maßvoll umgehen, sie ein bisschen bremsen, sie nicht zum Herrscher unseres Lebens machen oder zum Führer unseres Lebens, sondern dass wir sie leiten und steuern. Er nennt das Zurückhalten der Sinne. Und dann sagen wir die drei eher meditativen: Konzentration, Meditation und Erleuchtung, Versenkung. Also Konzentration auf einer Sache, das ist wichtig im Yoga, denn wie komme ich dahin in diesen anderen Bewusstseins, in diese Erleuchtung, in einen anderen Bewusstseinszustand? Es fängt an, so, und das finden wir in allen Yoga-Traditionen, Konzentration auf eine Sache. Also früher guckten die Yogis auf die Nasenspitze, aber dann schielten sie nach einer gewissen Zeit. Also haben die dann später andere Dinge da. Also wichtig ist eben dann nur die Konzentration auf eine Sache, die dann die anderen geistigen Tätigkeiten zur Ruhe bringen soll. Konzentration, Meditation, das ist der Weg. Und dann gibt es eben letztlich, wenn ich das lang genug betreibe, die Erleuchtung. Das sind die acht Gliederige. Und wenn man, das ist sehr interessant, ich habe es noch nirgendwo gelesen, aber das war mein Gedanke dazu, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem mit der vierten edlen Wahrheit Buddhas. Das ist nämlich auch der achtfache Pfad. Mhm. Und der hat ganz ähnliche rechte Anschauung. Auch da steckt eine Ethik drin. Und auch da sind die letzten drei Teile, die heißen da Achtsamkeit, sich versenken und üben. Also da gibt es Unterschiede, aber doch eine große gemeinsame Schnittmenge. Also ob es da Abhängigkeiten gibt, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so aus. Aber ja, aber eine Sache, die man jeder in seinem Leben, selbst wenn er nicht der Yoga-Philosophie anhängt, mit Gewinn an Freude und Reduzierung von Leid praktizieren kann.
Und diese acht Elemente ergänzen sich gegenseitig und bauen nicht unbedingt aufeinander auf, ne?
Ja, kann man sagen. Innere und äußere Disziplinen sind insofern etwas ganz anderes. Also die Beschäftigung mit meinem Seelenleben ist etwas anderes, als wie ich mich im äußeren Leben verhalte. Welche Worte ich wähle, wie ich denke, wie ich mit anderen Menschen umgehe, welche Ziele ich verfolge, welchen Beruf ich ergreife. Das sind ja schon die Unterschiede. Mhm. Und Zurückhalten der Sinne betrifft das Innenleben, also dass ich da nicht so viel. Atemübung ist eine äußere Sache, Körperübungen auch, Körperhaltungen, wie ich mit meinem Körper überhaupt umgehe. Es betrifft alle wesentlichen Bereiche, die Einfluss auf unser Innenleben, auf unser Gefühl, auf unsere Haltung zur Welt und zu uns selbst und zum Leben nehmen, sind sie von Einfluss. Und Patanjali meinte eben vom Positiven, wenn man es richtig macht, diese Ethik verfolgt.
Und ich verstehe dich richtig, dass dieser philosophische Teil, der eben von Patanjali kommt, dass der eigentlich sogar den größeren Teil des Yoga ausmacht, dass diese Körperübungen, für die Yoga bei uns bekannt sind, die sind auch sehr wichtig und auch gerade die Atemübungen und so, ne? Aber eigentlich ist dieser ethische, philosophische Teil nochmal der wichtigere Überbauer. Das Ganze.
Für mich als Philosophen ohnehin, dann aber ich glaube auch so in der Geschichte, so in der Beurteilung der Geschichte des Yogas, werden die Yoga-Sutren als wirklich als die allgemeine Grundlage aller Yoga-Richtungen angesehen. Der philosophische Teil, der darf nie fehlen, auch bei den Körperübungen nicht. Der fundiert das alles, ist wie so ein Fundament. Und wenn man das ohne dieses Fundament nimmt, sei es in den religiösen Yoga oder Hatha Yoga, dann fehlt da, glaube ich, etwas. Das ist, denke ich, die allgemeine Auffassung der okay. Person oder Wissenschaftler, die sich mit dem Yoga intensiv beschäftigt haben oder praktiziert haben.
Okay, also es ergänzt sich schon wieder typisch dass ich das wieder werte und vergleiche. Eigentlich ergänzt sich's eben sehr gut.
Ja, viele Überschneidungen, es widerspricht sich nicht, denn Schwergewicht ist woanders. Es ist auffällig, dass wir in den Yoga-Sutren wenig zu den Körperübungen finden. Aber das heißt nicht, dass er sie nicht praktiziert hat. Das würde sogar sagen, es gibt Hinweise darauf, wie stark es ist. Aber man kann nur so sagen, in der Tendenz sind die Yoga-Sutren selbst, haben einen sehr hohen philosophischen Gehalt. Weniger Hinweise auf Körperübungen, auf Atemübungen, da sind es nur die Rede davon, dass so etwas zum guten Leben oder zum gelingenden Leben, glücklichen Leben oder zum Leben eines Yogis oder eines Yogaschülers gehört.
Dann, wenn das so ist, würde ich dich um deine dritte dein dritte Sutra, nee, um deine dritte Sutra wahrscheinlich bitten.
Ich hatte es auch mal nachgeholt, das weiß ich auch nicht genau. Ja, ist vielleicht so, wir hatten jetzt von den positiven Eigenschaften gesprochen, aber er hat auch das Leid identifiziert. Das gibt es dann schön, die fünf leidvollen Spannungen, so nennt er das, Kleshas heißt das, glaube ich, sind Nichtwissen, Ich-Verhaftung, Begierde, Hass und Selbsterhaltungstrieb. Ja, leben wollen. Also das, und damit finde ich, hat er tatsächlich so vier Hauptübel des menschlichen Lebens oder fünf Hindernisse genannt, die wesentlich uns im Wege stehen auf dem Weg zu einem glücklichen oder gelingenden Leben.
Die ersten vier verstehe ich, den fünften, Selbsterhaltungstrieb, verstehe ich nicht.
Vielleicht weiß ich auch nicht genau, was er damit meint, aber ich denke zum einen erstmal, dass man am Körper hängt, dass man alles dafür tut, dass man am Leben bleibt, dass man das am Leben bleiben für den höchsten Wert ansieht, das wäre schon falsch.
Also und eine dann, Art Angst vor dem Tod dann letztlich.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass er Lebenserhaltung, dass viele vieles dafür tun, dass die Gier nach Geld, die Gier nach Macht oder Ansehen, das wächst vielleicht aus diesem Selbsterhaltungstrieb, die tiefste Wurzel vielleicht für auch diese Betätigungen des Willens, für diese Äußerungen oder Lebenshaltungen oder Haltungen zum Leben haben letztlich auch darin seine Wurzel, dass man nicht sterben will oder dass man sich erhält oder dass man sich stark erhält oder mächtig erhält. Das vielleicht ist es tiefenpsychologisch zu verstehen, dem liegt alles der Selbsterhaltungstrieb zugrunde. Diese Auffassung haben wir auch hier in der westlichen Philosophie oder in der westlichen Anthropologie, haben wir das auch, dass letztlich alles dazu dient, uns am Leben zu erhalten. Natur, stärkste Trieb hat in den Menschen den seine Art und sich selbst zu erhalten eingepflanzt. Und alles andere, Fortpflanzungstrieb, eben Macht oder Geld oder alle diese Dinge, die normale Menschen so im Leben verfolgen, haben vielleicht tiefenpsychologisch als letzte Ursache einen Selbsterhaltungstrieb. So könnte ich mir das vorstellen. Aber okay. Du hast recht, ich stutzte da auch ein bisschen, als ich das las. Kennt man auch so nicht aus anderen Weisheitslehren. Ja, in einer gewissen, doch in der stoischen Philosophie gibt's das auch. Dass das Letzte vielleicht der Selbsterhaltungstrieb ist. Ja, also da gibt's schon
Parallelen. Vielen Dank für deine drei yogischen Weisheiten oder Patanjali-Weisheiten. Ich hätte auch noch eine rausgesucht, die so in die Richtung geht, wie man mit anderen zusammenleben soll, wie man anderen begegnen soll, die mich sehr angesprochen hat. Die heißt Freundlichkeit gegenüber Glücklichen, Mitgefühl mit Leidenden, Freude über das Gute und Gelassenheit gegenüber dem Schlechten bringen innere Ruhe.
Ja.
Eine sehr schöne Richtschnur, wie ich mit den jeweiligen Situationen umgehen sollte, um dann zu innerer Ruhe zu kommen.
Wieder. Ja, und das ist so ein ganz positives und menschlich nachvollziehbares, also dass er hier das metaphysische Ebene verlässt und ganz zum Menschen geht. Das ist auch bei den Leiden so. Dann Ich-Verhaftung, das oder Nichtwissen oder Begierde oder Hass, das sind natürlich auch menschliche Regungen. Aber ich finde es auch sehr schön, diese Stelle, hätte ich auch zitieren können, sich steht in meiner Erinnerung oder in den, so wie ich die Yoga-Sutren lese, auch ganz oben und ganz wichtig, das sage ich ja, da sieht man, dass es eine Glückslehre ist, eine hohe Ethik ist auch, dass man, ja, Liebe, Mitgefühl, auch da Anklänge an den Buddhismus oder da sehen wir auch Parallelen zum Buddhismus, dass das ja eine praktische Lebensphilosophie ist, auch eine Ethik, mal abgesehen von dem philosophisch-metaphysischen Teil des andere Bewusstseinsebene und Relativierung von Loslösung von weltlichen Dingen, ja, das, die Idee war ja auch, man kommt in der Versenkung, in der Erleuchtung zu sich selbst, man erlebt, dass man es noch eine andere Wahrheit gibt und dann mit diesem Erlebnis, mit dieser Erfahrung gehe ich wieder zurück in die Welt. Ich stehe vom Sitzkissen oder aus meinem Lotussitz heraus, gehe in die Welt und lebe dort wie ein normaler Mensch und dafür gibt er dann, wie sollte ich aber dann leben? In dem Bewusstsein oder dass ich da erlangt habe, in der Erkenntnis, zu der ich dann gekommen bin, stehen. Und dann sagt er ganz gut, ja, gütig solltest du leben. Die Liebe soll im Vordergrund stehen. Du solltest gelassen sein. Relativierung des Weltlichen, dann kann ich auch gut gelassen sein. Ja, und du solltest bestimmte Dinge, die dich daran hindern, so zu leben, Liebe zu praktizieren, Mitgefühl zu praktizieren, gelassen zu bleiben, die solltest du überwinden, die solltest du vergessen haben, in dem Bewusstsein, dass das wahre Ich ganz woanders ist. Da sollte es eben nicht ich verhaftet sein. Ich. Da sollte es eben kein Hass entwickeln, nicht die Dinge beurteilen. Das steckt dahinter. Weder im Positiven noch im Negativen, sondern in Ruhe bleiben. Man sollte betrachten, man sollte zur Erkenntnis der Dinge, ihres wahren Wesens und der Menschen und der Welt kommen. Das ist mit Nichtwissen gemeint. Finden wir auch in allen Weisheitslehren in Ost und West. Das Nichtwissen hindert uns daran, glücklich und so zu leben, wie wir leben sollten, weil wir bestimmte Dinge, wir verwechseln da unser Selbst, unser wahren Grund, dieses, das, was man da in der Meditation erfährt, mit dem Ich. Wir erkennen nur immer Ich und denken, das ist die Richtschnur für unser Leben, das zu erhalten oder zu nähren oder es groß zu machen. Aber da ist der Yoga, wie viele Weisheitslehren, anderer Meinung. Das ist weltverhaftet sein, verfallen sein. Dann kaufe ich mir all diese Leiden in der Welt ein und werde doch nicht glücklich.
Jetzt hast du vorhin ja schon die Upanishaden so als eine Art Vorläufer der Yoga-Sutren genannt. Könnte man die Bhagavad Gita auch noch mit in diesem Dreigestirn der indischen Weisheitslehre mit nennen? Also hat sich das irgendwie gegenseitig beeinflusst?
Man muss sie sogar nennen, ja, richtig. Genau, das sind die drei großen Quellen. Die Upanishaden, da gibt es bestimmte Upanishaden, da finden wir die Atemübungen, da finden wir die Hinweise auf die Körperhaltung, da finden wir ganz ähnliche Gedanken wie in den Yoga-Sutren. Und das Gleiche gilt für die Bhagavad Gita. Da finden wir auch zwei Yoga-Formen, den Yoga der Tat finden wir da. Es gibt, das gilt eigentlich für jede Kultur, für die Weisheitstradition, immer sehr viele Überschneidungen mit anderen Schulen, die man trennen kann irgendwo, die auch eine andere Quelle sind. Upanishad ist etwas anderes als die Bhagavad Gita und die Yoga-Sutren. Sie finden sich an verschiedenen Orten oder sind eigenständige Texte, aber inhaltlich doch viele Berührungspunkte und Überschneidungen. Gerade im Yoga ist das, könnte man sagen, dass für bestimmte Textstellen jedenfalls das verbindende Element. Wir wissen auch, dass auch die Upanishaden, die sind entstanden etwa zwischen 800 und 200 vor Christus. Auch das ist nicht die früheste Quelle des Yogas. Man hat dann auch so Scherben oder Artefakte gefunden aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus, also noch vor den Upanishaden, die Menschen so in so bestimmten Sitzhaltungen zeigen, also die Hinweise geben, dass der Yoga noch viel, viel älter ist. Wissen wir ja auch von den Atemübungen, also dass uraltes Weisheitswissen ist, das immer wieder tradiert worden ist und dann zu den Zeiten etwa Upanishaden oder Bhagavad Gita oder Yoga so irgendwann mal aufgeschrieben worden.
Und vielleicht so dieses Vedische, ne, so ja. Ich kenne es aus dem Ayurveda, aber auch so Vedisch heißt ja, glaube ich, so auch so Lebenswissenschaften, die in Indien sehr stark verwurzelt sind, die gehören da wahrscheinlich auch noch mit dazu.
Die Veden sind ja die alten religiösen Texte oder die sehr alten indischen Texte, vielleicht die ältesten, die wir haben. Und die Upanishaden sind der letzte Teil davon. Diese Upanishaden, sehr verdichtet ist dann die Weisheit, während die Veden sonst auch religiöse Riten beschreiben, Opferrituale vor allen Dingen. Aber verdichten tun sie sich dann in ihrem letzten Teil. Und der letzte Teil sind eben die Upanishaden. Ja, zu den Füßen des Lehrers sitzend, ihn hörend. Aber Veden hat mit Wissen zu tun, von der Wurzel her, ist dann auch ins Griechische übergegangen. Also auch im Griechischen haben wir die gleiche Wurzel für Wissen.
Jetzt würde ich dich bitten, ob du noch eine Rausschmeißer-Sutra für uns hast. Wir sind am Ende unserer Folge zu Patanjali und vielleicht hast du ja noch ein Highlight, was du dir für den Schluss aufgehoben hast.
Ja, vielleicht, ich betone ja, dass das auch eine Glückslehre ist und mich interessiert ja die Frage, wie man glücklich lebt. Deshalb habe ich mich mit allen Weisheitstexten aus der Antike beschäftigt, weil es da immer im Zentrum stand. Und da gibt es eben auch eine Sutra, dass aufgrund der inneren Ruhe erlangt man unübertreffliche Freude. Egal, ob man jetzt Yoga und wie man es praktiziert oder ob man es überhaupt praktiziert, aber das ist so schön, Wir finden es nämlich in allen Weisheitstraditionen, dass letztlich innere Ruhe, diese Übereinstimmung mit einem Selbst, diese Seelenruhe, ein Synonym ist für Glück. Und unübertreffliche Freude steht natürlich für Glück. Und wir sehen daran das Ganze, die Meditation, die Versenkung, der Erleuchtungszustand, das Hineinüben, das Loslassen, das Überwinden der Clashers, der leidvollen Geisteszustände, den Weg, den Patanjali weist, wie man sich verhalten soll, wie man reden soll, wie man als Mensch leben soll, dass das letztlich genau dazu geht, dass du in dir deine Ruhe findest, und die ist unübertreffliche Freude, das ist glückliches Leben. Also wir haben hier, das sehen wir an diesem Sutra, auch eine Glückslehre, wie wir sie überall finden, in der Antike, in der praktischen Philosophie oder in der Weisheitslehre. Und das ist schön. Und ich denke, unabhängig davon, ob man diesen Weg geht, desto ruhiger du wirst, desto mehr du dich in deiner Seele selbst einnistest, dich mit dir selbst befreundet, deinen Seelengarten in Ordnung gebracht hast, die Knoten des Herzens gelöst hat, deine Prägungen belastenden, leidvoller Art aufgearbeitet hast, desto ruhiger wirst du, desto gelassener wirst du und desto mehr steigert sich die Freude am Leben und bis hin, dass du vielleicht fähig bist zu sagen von deinem Leben, ich habe ein glückliches Leben gehabt oder ich lebe glücklich. Das hat viel mit dieser Ruhe zu tun. Und dass da das geübt wird im Yoga, in jeder Form, als Körperübungen, Atemübungen, viele Menschen praktizieren es, ich ja auch, also das ein ganz wichtiger Weg ist hin zur inneren Zufriedenheit und zum glücklichen Leben.
Meine Abschlussfrage, glaubst du denn, dass Patanjali heute noch eine Sutra hinzufügen würde, nach dem Motto, mach mal öfter das Handy aus?
Ja, das würde er bestimmt. Das würde bestimmt sein. Er würde keine hinzufügen brauchen. Es steckt alles da drin. Die Konzentration auf eines ist beispielsweise ganz, ganz typisch. Das kann man ja auch so lesen. Kennt das dann im Zen-Buddhismus und so. Was du tust, tu hundertprozentig. Also das gegen Multitasking und so ist das Gegenkonzept. Konzentration auf das eine oder auf das Nichts ist das reine Gegenkonzept. Und er spricht auch häufiger eben, was hindert uns daran oder was ist das Gegenbild zu einem yogischen Ideal des Lebens, der Konzentration, Meditation, Versenkung? Die Zerstreuung des Geistes, Zerstreuung des Geistes. Und das war das Schlimme oder das, dagegen richten sich die Yogasutren. Wie kann ich vermeiden, dass ich mich zerstreue, verliere in der Welt und nicht zu meinem wahren Selbst komme? Und Zerstreuung, das ist das Problem in diesen Handys oder von der ganzen technischen Welt, die uns da angeboten wird. So viel Tolles man damit auch machen kann, es hat auch immer die Gefahr hin, dass es uns wegzieht von Sammlung, von innerem, von eigentlichen Leben, von tiefen Empfindungen und uns zerstreut, wie das so schön sagt. Also wir verlieren uns, wir entfremden uns von uns selbst in Vergnügungssucht, in Attraktionen, in Unterhaltung, in diesen Zurückhaltung der Sinne. Es geht über die Sinne. Wenn die alle zu wären, dann würden Handy nicht funktionieren. Naja, aber das ist ganz typisch. Wir machen das Programm A an und es kommen uns irgendwelche Bilder da, die natürlich auf uns abgestimmt sind, unsere Begierden erregen sollen, vor allem unsere Sinne anregen. Die sinnliche Wahrnehmung führt zu Begierden und dann sind wir da im Konsum. Auf was unsere Gesellschaft natürlich aufbaut, wir brauchen diesen Konsum etc. Aber wenn ich das nicht beherrsche und mich davon beherrschen lasse, hat das eben zur Folge, dass ich mich selbst verliere, entfremde, zerstreue und nicht zu meinem wahren inneren Kern komme und dann auch letztlich kein glückliches Leben führe.
Vielen Dank, Albert. Das war mal so ein erster Einstieg zu Patanjali. Wir werden auch sicherlich nochmal eine Folge zu Yoga machen, da dieses Thema auch nochmal weiter vertieft. Jetzt würde ich mit Peter Lustig von Löwenzahn sagen, also im Anschluss an diese Podcast-Folge, macht euer Handy aus, sammelt euch, geht nach innen. Ich glaube, das ist die Quintessenz von dem, was wir heute gehört haben.
Einverstanden.
Albert, danke für deinen Input. Danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, danke dir. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com